Willkommen beim Podcast Fugenkratzen. Dabei kann man in die Tiefe gehen oder auch nicht. So wie im wahren Leben auch. Wir beschäftigen uns hier mit Fragen, die das Leben manchmal so stellt.
Hallo Susanne.
Hallo Andrea.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ich war heute auf einer Beerdigung.
Kein schöner Anlass.
Nee, von meinem Nachbarn.
Okay.
Ein direkter Nachbar. Ganz lieber Mensch gewesen.
War das hier nicht der Susi? Deine Freundin Susi?
Ja, genau. Die Freundin Susi. Ja, also er ist 78 oder 79 Jahre alt geworden.
Okay.
War auch wirklich krank am Ende. Aber er hat sich immer sehr um meine Mülltonnen gekümmert. Ja. Also wenn ich ihn nicht gehabt hätte, dann hätte ich, glaube ich, müssen die immer so nach vorne zur Straße bringen und das ist so ein kleiner Weg.
Ja.
Und wenn ich ihn nicht gehabt hätte, dann wäre ich im Müll untergegangen.
Oder du hättest einfach mehr Schritte auf deinem Ohr.
Das stimmt. Aber genau, und bei dieser Beerdigung, finde ich, lohnt sich ja mal so ein Thema darüber zu machen.
Ja.
Das ist ja so etwas, erstmal erzähle ich so ein bisschen, wie das so war.
Ja.
Ne? Also ich war ja schon auf mehreren Beerdigungen und klar, man kennt es ja so klassisch. Manchmal gibt es freie Redner, manchmal das war jetzt eine Pastorin, die das gemacht hat. Das war auch ganz schön und ganz nett. Aber ich finde es halt immer schöner, wenn es um den Verstorbenen an sich geht.
Mhm.
Also wenn es nicht so viel, es gibt so viele Rituale in der Kirche.
Genau,
in der katholischen Kirche noch mehr.
Noch.
Da geht es eigentlich gar nicht um den Verstorbenen oder ganz wenig nur.
Mhm.
In der evangelischen ist es ja schon ein bisschen anders.
Ja.
Also es war schon schön, aber in den schönsten Teil fand ich einfach, als nochmal dieses Leben von diesem Menschen erzählt worden ist.
Mhm.
Und das finde ich immer ist dieser schönste Teil, ne? Wie der so aufgewachsen ist, was ihn so ausgemacht hat, weil das beinhaltet ja auch das Gespräch oder dieses Trauergespräch, was man halt mit den Angehörigen hat.
Ja.
Und das ist ja diese Essenz irgendwie, nochmal zu gucken, okay, wo passe ich in diese Verbindung rein, welche Rolle habe ich eigentlich gespielt so in diesem Leben, welche Erinnerungen habe ich da, ne? Welche Bezüge habe ich dazu? Und das finde ich eigentlich immer so diesen schöneren Teil. Das Ganze, den ganzen anderen Quatsch, finde ich, kann man auch weglassen.
Ja, aber die Urne ins Grab einlegen und dann nochmal was.
Ja, nein, aber so diese ganzen Gebete.
Gebete, ach so meinst du das? Oder Lieder oder so?
Ja, obwohl das Thema war Liebe, das fand ich auch total schön. Oh, ne? Es wurde so ein bisschen auf die Liebe.
Ja.
So bezogen, das war auch schön und auch so diese Psalms und das, was irgendwie da so rausgezogen worden ist, das fand ich, es war eigentlich ganz schön.
Ja.
Es war auch in sehr, sehr kleinem Rahmen und dann, wie gesagt, die Uhrenbeisetzung war auch schön. Aber nachher bei diesem Café, man macht ja immer so ein Foto.
Ja, ja.
Da kamen wir auch so ein bisschen halt, wie gesagt, ins Gespräch.
Ja.
Und da habe ich gesagt, also ich habe irgendwie nie so einen guten Umgang mit dem Tod. Erlernt. Also als Kind bin ich jetzt nicht so viel mit dem Tod in Berührung gekommen.
Ich auch.
Die Oma ist mal gestorben, vielleicht auch mal der Opa. Ne, das ist ja bei jedem sehr, sehr unterschiedlich, wie früh er mit Tod und dem Thema in Verbindung kommt. Ich bin da sehr, sehr spät mit in Verbindung gekommen, aber es war kein Teil des
Lebens, ne?
Ja, es war kein Teil des Lebens. Und so im Nachhinein denke ich mir, dadurch, dass es kein Teil ist, wenn man nicht damit persönlich in Kontakt kommt, wird es ja kein Teil davon, lernt man damit überhaupt nicht umzugehen. Also es ist so ein bisschen so ein Eiertanz, so nach dem Motto, wollen die Angehörigen jetzt Nähe, wollen die Abstand, wie viel ist gut, wie viel ist nicht gut, wie gehen die mit der Trauer um? Oder das ist so, auf dem Land ist es auch nochmal, glaube ich, anders wie in der Stadt.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber hattet ihr denn nicht einen Hund, meine ich mich dazu? Oder war der es nicht?
Ja, doch, wir hatten einen.
Okay, aber ist er nie gestorben?
Doch, der ist gestorben.
Nein, aber ich meine...
Aber es ist ja was anderes als ein Tier, als ein Mensch, ne?
Ja, das schon im Großen und Ganzen. Aber ich meine nur,
Die Umgangsweise.
Ja, die Umgangsweise an sich, so mit dem Thema Tod, meine ich nur.
Ja, gut, es wurde getrauert, dann wurde der verbuddelt und dann...
Gab's einen neuen.
Dann war irgendwie gut. Dann war man ein paar Tage dann noch traurig und dann...
Okay, weil ich finde gerade Hund ist ja mit so das nächste Tier, was einem Hund stehen könnte.
Ja.
Ich meine, viele Menschen haben ja auch so einen Hund als Menschersatz.
Ja,
ne?
Total. Das ist ja auch ein enger Begleiter.
Genau,
viele,
und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Hund jetzt theoretisch ja auch schon so ein Mensch ist und darüber trauert man vielleicht mehr als über einen Goldfisch, ohne jetzt den Goldfischbesitzer zu nahe zu treten. Aber weißt du, deswegen...
Aber das ist ja auch so ein Ding, wenn du darfst trauern, ja, das ist okay, aber irgendwann
soll auch Ende bitte.
Soll die Trauer auch bitteschön vorbei sein.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Und,
aber das ist ja irgendwie was, also gesellschaftlich gesehen, also das ist ja etwas, was ein, glaube ich, sehr lange begleitet in unterschiedlichen Phasen und es verändert sich vielleicht auch etwas, diese Trauer, ne? Also von diesem Abschied, dass diese Person nicht mehr da ist, verändert sich ja irgendwann in eine vielleicht Akzeptanz, aber trotzdem tut es ja noch weh oder kann es noch wehtun. Und es ist immer so ein Teil, der dann fehlt. Daher würde ich sagen, das bleibt ja schon, nur sie verändert sich.
Ja. Also ich denke so, das ist der Lauf der Dinge einfach,
ja,
oder?
Ja.
Also, dass man nicht genauso traurig ist wie am Anfang oder geschockt vielleicht am Anfang, ist man ja auch noch so ein bisschen, also das ist, denke ich, auch normal irgendwie.
Ja.
Das ist ja auch so ein Stück weit Verarbeitung, ne? Jeder verarbeitet ja auch anders so ein bisschen und so.
Ja.
Es hängt wahrscheinlich auch davon ab, okay, ne, was weiß ich, der Ehemann, die Kinder und so weiter, davon hängt, glaube ich, auch so ein bisschen das ab, oder?
Ja, voll. Also, ich meine, hat es eine Rolle in deinem Alltag gespielt?
Genau.
Das, finde ich, ist das A und O.
Ja.
Hat es eine Rolle in deinem Alltag gespielt,
ja,
diese Person?
Mhm.
Oder in deinem
Leben einfach.
In deinem Leben, ja. Und selbst eben, wenn das eine Rolle in deinem Leben gespielt hat, finde ich auch diese Häufigkeit.
Ja,
so, ne?
Ja, klar, also, natürlich.
Wie viel Anteil hat er daran teilgenommen? Und klar, mein Nachbar, den habe ich fast jeden Tag gesehen, aber er gehörte natürlich nicht zur Familie. Aber trotzdem war er für mich einfach ein super lieber Mensch, der immer sehr zugewandt war, mit dem ich mich aber unglaublich gerne unterhalten habe.
Okay.
Und ich habe wirklich richtig getrauert. Ich fand das richtig, richtig traurig.
Ja, das glaube ich, ja. Ich habe das auch erzählt, dass er noch, oder seitdem ihr hingezogen seid, seitdem gibt es den ja auch schon.
Ja,
ne? Ja.
Hat schon vorher gewohnt.
Oder ja, genau. Und die Kinder sind ja quasi mit dem auch groß geworden,
ja,
ne? So ein Stück weit, ne?
Genau.
Und sowas finde ich immer so traurig.
Ja, total.
Ja, also
man trauert ja eher um sich selbst. Das hört sich
ja, sagst du ja mir immer, ne? Genau. Es geht gar nicht um den Menschen an sich, sondern man trauert darum, dass dieser Mensch einfach nicht mehr da ist oder man noch mit ihm was erlebt hätte, ne?
Genau. Und ich glaube, das ist so die Essenz der Trauer. Etwas, man vermisst etwas, was man noch nicht erlebt hat oder was man nicht mehr erleben kann mit dem Menschen. Oder diese Funktion, die dieser Mensch hatte, kann er jetzt nicht mehr erfüllen, aber deshalb ist man ja um sich traurig.
Ja,
also,
ja.
Dass man für sich trauert. Also, das ist ja für den Verstorbenen teilweise auch eine Erleichterung.
Ja, bestimmt.
Vielleicht etwas Erlösendes, aber man trauert ja dann eher um sich selbst.
Ja, das stimmt. Das ist so recht. Ich glaube, die enge Familie, wie hat die sich jetzt so aufgefasst? Waren die sehr gefasst schon zu dem Zeitpunkt, oder?
Ja, wie gesagt, es war ja was Absehbares. Es war ja auch nach langer Krankheit, was heißt langer Krankheit? Es war nach Krankheit, aber er konnte wirklich bis zum Ende seine geliebte Gartenarbeit noch machen.
Okay.
Und zum Ende das tun, was er wollte, bis zum letzten Tag sogar.
Okay.
Und ist ganz friedlich eingeschlafen. Ich meine, was Schöneres kann man sich ja wirklich nicht wünschen. Also das ist auch, glaube ich, der größte Trost, den Hinterlassene haben können, dass demjenigen eigentlich so was Schönes noch.
Ja, das stimmt.
Dass er sich so schön verabschieden konnte
von
seinem Leben. Ne?
Das
haben auch alle sofort gesagt.
Ja?
Das war der erste Punkt, der sofort genannt worden ist.
Okay.
Wie schön, dass er einfach eingeschlafen ist zu Hause und ohne Schmerzen und einfach noch bis zum letzten Tag das machen konnte, was er machen wollte.
Der Wahnsinn, ne?
Also, und das Besseres kann man sich
ja. Ja, das wünscht sich schon nicht jeder, oder? Also, ne, so zu sterben im Endeffekt, ne? Also, ja, es ist so ein bisschen schade, weil sich keiner mehr verabschieden konnte. Ist natürlich für die Angehörigen schade, ne? Wenn du so weißt, es geht zu Ende, dann hast du ja nochmal eine Chance. Nochmal, das war ja bei meiner Mutter zum Beispiel so. Ich bin mit den, also sie ist im August gestorben und ich bin mit den Kindern Anfang der Sommerferien, das war irgendwie Juli, würde ich schätzen, hingefahren. Und da hat sich meine Mutter quasi von meinen Kindern verabschiedet. Unbewusst, ne? So, und dann war meine Tante, ich, meine Schwester und so weiter, wir waren alle nochmal da, wussten jetzt nicht, dass es, wann es zu Ende geht, sondern nur das, aber wann war nicht klar, weil es war vorher schon immer gesagt worden, ja, es wird irgendwann zu Ende gehen und so weiter. Und trotzdem war, aber jeder konnte sich nochmal verabschieden. wenn du dann nur einfach, nur in Anführungszeichen, ne, einschläfst, ist das zwar für denjenigen schön, der tot ist, aber für die Familie ja eher nicht so schön.
Ja, ich glaube, es war schon.
Ja,
das ist jetzt
Ach so, okay.
eine absehbare ja, Zeit okay. irgendwann, dass jede Begegnung auch die letzte sein könnte.
Okay.
Er hat es nach außen nie so wirklich
ich
getragen.
Sagen, also für dich war es ja mit Sicherheit jetzt nicht so klar.
Also ich habe, ne, es war mir schon klar, dass es nicht, dass er nicht mehr gesund ist, schon. Aber trotzdem, dadurch, dass er das gar nicht so nach außen getragen hat und ja auch noch so seinen Alltag in dem Maße gemacht hat, wie sie möglich war, klar, war das für mich dann erstmal doch ein Schock.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Ach, Mensch.
Aber dann fragt man sich, ne? Also es gibt ja auch Situationen, wo es gibt, da kann man ja nicht drüber streiten, was ist besser oder was ist schlechter, ne? Aber dieses Verabschieden hat anscheinend auch spielt eine große Rolle. Dieses sich verabschieden können, ist, glaube ich, für viele irgendetwas, was wichtig ist. Nochmal für sich einen Abschluss zu finden oder das Gefühl zu haben, ich konnte mich verabschieden. Ich finde diesen Gedanken, jetzt lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster.
Okay.
Eigentlich sollte man sich bei jeder Begegnung, wo man sich verabschieden, so mit sich und dieser Person im Reinen sein, dass man sagen kann, okay, wenn irgendwas sein sollte, dann bin ich mit einem klärenden, guten, so wie es ist, Gefühl daraus gegangen.
Ja.
Lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster? Das ist schwer zu akzeptieren. Ne? Also nicht, dass ich mich jedes Mal, wenn ich mich von meiner Familie verabschiede, denke, okay, da kann ich irgendwas
passieren.
Wieder,
ne? Oder,
aber dieses oder. Gefühl zu haben, okay, zwischen uns ist alles fein. Mhm. Oder ich habe jetzt wirklich an dem Tag alles gegeben, was ich geben konnte. Oder habe die Liebe gebracht, die ich geben konnte oder die ich auch empfangen konnte. Und dann, man muss sich ja sozusagen auch jeden Abend verabschieden. Man muss sich jedes Mal, wenn man schlafen geht, muss man sich ja auch in irgendeiner Form verabschieden.
Ja, das stimmt. Ja, ich gebe dir recht. Also ich sage auch mal ne, zu meinen Kindern immer so, schlaf gut, gute Nacht, ich hab euch lieb so, ne? Irgendwie so. Ich gehe ja nicht davon aus, dass sie am nächsten Morgen nicht mehr da sind und nicht mehr leben, ne? Und auch ich gehe davon aus, dass ich wieder einschlafe und wieder aufwache, ne? Aber ich gebe dir recht, dieses Schlafen gehen ist immer so eine kleine Verabschiedung. Und als ich Kind war, haben meine Eltern mal gesagt, man darf nie einschlafen, wenn man sich gestritten hat.
Ja, das ist ja
so ein Klassiker, ne?
Genau, unbestimmte Gesetz der älteren Generation, ne? Da steckt aber viel Wahrheit.
Ja, ich finde auch immer. Ich sage das dann auch immer, dass ich dann, dass mir das irgendwie, weil das so was Ungeklärtes ist, was man so mitnimmt, ne? Irgendwie, Freunde, Schlaf, ne?
Ja, und genau das ist es ja, ne? Egal welche Form von Verabschieden. Wenn man sich jetzt irgendwie verabschiedet und man ist so bei sich und man ist so in seinen Gedanken und man sagt, ja, tschüss, irgendwie bis gleich oder so. Also ich versuche das schon, es gelingt mir auch nicht immer, aber ich versuche schon, mich bewusst zu verabschieden. Nicht mit dem Hintergedanken, dass es so vorbei sein könnte, aber mich wirklich bewusst von jedem Menschen, wo ich mich verabschiede und uns treffen und dann wieder auseinandergehen, das einfach auch bewusst zu machen. Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber das gibt einem irgendwie auch ein gutes Gefühl, dass es gut ist.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Gut, da sind wir generell bei diesem Thema auch älter werden irgendwie so, ne? Also, hast du da Probleme mit dem Älterwerden so an sich, oder?
Also jetzt noch nicht.
Okay. Ja, hätte ja sein können.
Aber ich habe ja schon öfters mal gesagt, so richtig alt sein möchte ich eigentlich nicht.
Nee?
Nee, also.
Was ist richtig alt?
Ja, also, weiß ich nicht. Also, es ist ja zahlenunabhängig. Das ist eher so dieses, der Körper zerfällt. Man kann irgendwann nicht mehr das machen, was man machen möchte. Oder ist irgendwie körperlich eingeschränkt, vielleicht auch geistig irgendwann eingeschränkt. Und das finde ich irgendwie die Vorstellung. Ich meine, finde jeder scheiße, oder?
Also,
möchte so enden.
Nee, da hast du recht. Also, dieses körperlich Eingeschränkte gebe ich dir recht. Ne? Ich meine, es gibt Menschen, die mit 70 schon nicht mehr gehen können. Und dann gibt es Menschen, die mit 90 noch irgendwie Yoga machen.
Ja.
Oder so, ne? Also, gebe ich dir recht, das ist nur eine Zahl. Ne? Und das sind wahrscheinlich auch ganz viele Gene. Da kann man wahrscheinlich selber gar nicht so viel dran drehen und so weiter. Ne? Also, generell sagen wir mal so, ich beschäftige mich mit dem Älterwerden jetzt nicht so im Speziellen, ne? Dass ich so denke, ach, jetzt habe ich Geburtstag, jetzt bin ich schon wieder ein Jahr älter und in dem Toten Jahr näher oder so, wie man das so beziffern kann irgendwie, ne? Von daher, da mache ich mir wenig Gedanken drum und wenn ich ehrlich bin, ich habe Bock, lange zu leben.
Okay.
Also natürlich so in Würde alt werden so ein bisschen.
Das ist,
also
ja.
Das ist es halt, ne? Wenn du nur noch im Bett liegst und vor Schmerzen nichts mehr machen kannst, dann möchte keiner so sterben, ne? Das muss man natürlich schon sagen.
Möchte keiner mehr leben, meinst du?
Es möchte keiner mehr so leben, genau.
Ja.
Richtig, genau. Und ich bewundere meine Tante zum Beispiel, die ist, oh, ich glaube, 85 oder 86, die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad Kilometer und die hat auch kein Auto mehr, weil sie sagt, nö, ich brauche das nicht mehr, ich habe doch mein Fahrrad und so. Mm. Und wenn sie nicht Fahrrad fährt, läuft sie zu Fuß und ich habe die noch nie krank erlebt. Also das ist echt irre und das sind mit Sicherheit auch, wie gesagt, ein Stück weit die Gene. Und wenn die von heute auf morgen sterben würde, dann wäre das so ein schöner, also was Schönes für sie, weil sie halt nie Schmerzen dann irgendwie hatte, ne? Von daher. Und ich hoffe darauf, dass ich so ein Stückchen reif werde. alt werde und später so, ne? Deswegen, also, im Moment sage ich auch, naja, ich fühle mich auch nicht so alt, weißt du? Das kommt ja auch dazu. Wobei ich letztens, das war sehr witzig, mit einem Kollegen die Diskussion hatte, dass ich gesagt habe, ich fühle mich nicht alt. Also ich fühle mich nicht wie 46, ne?
Okay.
Und auch letztens war ich wieder beim Hautarzt. Ich mache mir so ein Hautscreening, ne? Und dann sagte er irgendwie, es ging da eben um meine vielen Muttermale, ach, sie sind ja noch jung. Und da dachte ich so, ich bin 46.
Ist das jung?
Ja, genau, ist halt so eine Frage, ne? Ist das jung?
Also liegt im Auge des Betrachters.
Definitiv, auf jeden Fall, ne? Aber viele Ärzte haben schon gesagt, ach, sie sind ja noch jung. Da sage ich, ich bin 46. Was? Wo alt, ne?
Also, ja, Kompliment.
Ja, genau, Kompliment.
Fishing for Compliment.
Ja, na, alles gut. Naja, aber auf jeden Fall und, was soll ich jetzt erzählen?
Das Alter.
Ja, genau. Ach so, genau. Und dann habe ich so, weil ich mich innerlich nicht so alt fühle, ne? Und dann habe ich mich mit einem Kollegen drüber unterhalten und dann sagte der, naja, frag mal einen 16-Jährigen, der sagt, du bist steinalt.
Natürlich.
Ne? Aber natürlich, wir in unserer Hut quasi, die alle ähnlich alt sind, wir fühlen uns vielleicht auch gar nicht alt. Einfach, ne? Das ist immer so dem Auge des Betrachters irgendwie.
Es ist ja, wir sind ja in so einem Alter, wo man so ein bisschen Rückschau hat und noch so ein bisschen nach vorne schaut und denkt, ja gut, die Hälfte, ist jetzt vorbei.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Na, genau. Und auch schon vielleicht mehr als die Hälfte vorbei, das weiß man nicht.
Mhm.
Und deshalb ist es ja so die klassische Midlife-Crisis, wo dann auch eher, okay, das schiebt man ja eher der männlichen Kategorie zu, aber passiert ja auch bei Frauen, dann die Wechseljahre kommen, das heißt, es beginnt einfach nochmal ein neuer Lebensabschnitt, eine neue Umstellung und dann zieht man schon mal Resümee. Und guckt, okay, was war bisher? Dann Kinder sind jetzt langsam vielleicht schon etwas größer, also nicht mehr Kleinkinder und nicht mehr Babyalter, sondern gehen dann eher vielleicht schon in die Pubertät oder in die Jugend halt rein. Und dann sortiert man sich vielleicht auch nochmal neu oder denkt sich, das war's schon. Weißt du, das ist ja so dieser typische Satz, war's das schon? Ja. Muss da noch irgendwie was kommen? Will ich noch was erreichen? Jetzt habe ich vielleicht noch die Kapazitäten. In 10 Jahren muss ich gar nicht erst anfangen.
Ja.
Und das sind ja so diese typischen auch Glaubenssätze, die so ein bisschen verankert sind, die man so übernommen hat, wo das ja alles gar nicht sein muss. Ne? Mhm. Aber mit 70 kann man sich auch nochmal neu erfinden.
Ja, ach klar, auf jeden Fall. Zumal es ja auch so ist, irgendwie früher, ich finde, als wir noch so jung waren, dann sagte man so, mit 63 geht man in Rente. Das ist ja schon gar nicht mehr so mittlerweile. Von daher schiebt sich das ja alles so nach hinten, weißt du?
Ja.
Irgendwie, als ich 43 war, habe ich so gesagt, ich muss noch 20 Jahre arbeiten, aber das ist schon längst überholt, ne?
Schon vorbei.
Ja, mit 78, mit 48 kann ich das wahrscheinlich noch sagen, ich muss noch 20 Jahre arbeiten. Also, und dadurch, finde ich, rückt dieses Alter immer weiter so nach hinten, so ein Stück weit, ne? Und dann andersrum wieder, habe ich letztens eine Kollegin angesprochen, die so, ach, du bist ja älter als ich. Nö, wie alt bist du denn? Ja, 46. Sie so, ich auch. Oh, das tat mir sehr leid, dass ich sie viel, viel älter geschätzt habe, als sie wirklich ist. Und manchen sieht man das so an.
Mhm.
Weißt, oder sieht man es an, aber sie sind gar nicht so alt.
Das hat auch ein bisschen was mit Ausstrahlung oder so ein Vibe irgendwie zu tun, ne? Also wie man sich so einrichtet in seinem Leben, ne?
Mhm.
Ja, also ich find's spannend, weil das ist ja gerade heute auch so ein Anlass gewesen, ne? Mhm. Und dann doch nochmal zu gucken, wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, das ist ja doch dann immer eine Schau auf das eigene Leben. Da kann man sich, glaube ich, nicht gegen wehren. Ich glaube, das macht man einfach automatisch. Dass man dann auch mal schaut, okay, habe ich schon alles gemacht, was ich machen wollte? Wie sieht's aus mit meiner Bucketlist? Und das kann so schnell kommen und das kann so überraschend kommen. Und es hat ja auch nichts mit dem Alter zu tun. Das kann jederzeit passieren. Musst du noch irgendwie was erledigen? Und dann kommen ja auch solche Gedanken. Habe ich denn schon alles geklärt? Habe ich denn alles in die Wege geleitet? Was passiert denn eigentlich? Und da kommen ja so ganz viele, teilweise auch Angstgedanken. Und das meinte ich, um nochmal den Bogen nach vorne zu schlagen, ganz am Anfang, dass ich zumindest persönlich nicht gelernt habe, wie man mit Sterben und Tod und umgeht, weil das so ein Tabuthema irgendwie war. Stimmt. Oder ein Thema, was, wenn man dann nicht mit in Berührung gekommen ist, ganz weit weggeschoben hat. Mhm. Und ich da so, das dauert ja noch. Da muss ich mich halt jetzt noch nicht mit beschäftigen und ich schieb das mal irgendwie ganz weit weg und sowas an Unbehagen und unangenehmes Gefühl irgendwie macht. Ich kenne Länder oder habt ihr Dokumentation von Ländern gesehen, die ganz anders mit dem Tod umgehen und wo auch die Kinder schon ganz anders, wo das einfach zum Leben dazugehört und wo das auch von Anfang an thematisiert wird. Das habe ich dann heute beim Totenkaffee auch noch gehört. Totenkaffee.
Ach krass, ich habe nie gehört das Wort. Es gibt immer den Butterkuchen, weißt du?
Ja, den gab's auch.
Ach, den gab's natürlich. Das finde ich jetzt immer so ein, weißt du, Butterkuchen verbinde ich immer mit dem Tod. Wenn der beim Bäcker liegt, dann denke ich schon mal, oh Gott, ist schon wieder jemand gestorben.
Ich mag Butterkuchen. Ja, aber auch voll gerne. Okay, also da ging es darum, dass, ich weiß nicht mehr, welches Land es war, wie bei gesagt, ich kann mir sowas ja nicht merken, dass sie aber jedes Jahr zum Todestag auf dem Grab picknicken.
Okay.
Und dass es da selbstverständlich ist. Also die beziehen die Toten sozusagen mit ein und mit in diese Erinnerung. Und ich glaube, in irgendwelchen Ländern werden doch die Toten dann nochmal ausgegraben.
Okay.
Weiß nicht, in Mexiko oder so. Also ja, da
kann auch sein.
Also ist wahrscheinlich auch kein Standard, was das Land angeht, aber da gibt es Regionen oder irgendwelche Glaubensrichtungen, die das irgendwie noch und die feiern dann richtig. Die feiern das voll ab und da wird das nicht so.
So unterm Teppich gekehrt,
ja,
so ein bisschen.
Ja, und so also drumherum eiern und ich weiß nicht.
Ja, ja.
Und okay, ich darf jetzt traurig sein.
Aber bitte nicht so lange.
Aber nicht so laut. Nicht so laut weinen, sondern nur ganz still weinen und bloß nicht schneuzen. Und, also ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, aber auch nicht zu lange traurig sein, weil irgendwann muss ja dann wieder das normale Leben beginnen und man muss ins Leben finden. Und wer setzt das eigentlich fest, diese Grenze? Wann ist es denn genug? Wann ist es nicht genug? Es reicht ein Monat oder dauert es vielleicht ein Jahr oder nach einem Jahr darf man das nicht mehr, sondern wenn es dann 2 Jahre dauert, ist man dann krank oder nicht? Oder das ist so. Da ist auch jeder so individuell und der andere lenkt sich eher ab und versucht das gar nicht so an sich ranzulassen. Der andere versinkt in seiner Trauer, der andere kommt zurecht, der andere nicht. Und das, dieser Umgang ist so, ich kann es gar nicht beschreiben. Es gibt keinen richtigen Umgang. Es gibt ja sowieso keinen richtig oder falsch. Aber es gibt auch keine Selbstverständlichkeit irgendwie, dass man mit der Thematik Tod umgeht, weil sofort so ein bedrücktes und schweigendes Gefühl hochkommt. Es wird nicht offen über den Tod gesprochen. Es ist sofort so okay, schweres Thema.
Ja, gut, das stimmt. Ich erinnere mich, als ich Kind war, da war ich so 14, 15, würde ich schätzen, da ist mein Opa gestorben. Der erste Mensch überhaupt in unserer Familie, der gestorben ist. Ne? Und ich weiß es noch, ich lag im Bett, es kam ein Anruf abends rein, es war schon abends, wie gesagt, wir lagen alle schon im Bett, meine Mutter ist noch ans Telefon gegangen, das Schlafzimmer war nebenan, deswegen hat sie es mitgekriegt. Dann hat das Heim, glaube ich, er lebt zum Zeitpunkt im Heim oder Krankenhaus, egal, und hat gesagt, nein, der ist gestorben. Und da weiß ich noch, dann ist sie in den Flur gegangen, hat zu meinem Vater gesagt, Hugo oder so, keine Ahnung, Vater ist gestorben. Und dann war dieses Thema irgendwie vorbei.
Was?
Also ja, natürlich sind wir zur Beerdigung und so gefahren, ne, klar. Aber wir haben nie so, es wurde nie darüber gesprochen. Wahrscheinlich wurde am nächsten Tag gesagt, dass Opa gestorben ist, weil meine Schwester hat es zu dem Zeitpunkt nicht mitbekommen. Also die hat dann wahrscheinlich geschlafen. Aber es war nie so ein großes Thema. Und Und mein Opa mochte ich sehr gerne, aber meine Tante, die mochte ich richtig, richtig sehr viel gerne und viel gerne.
Sehr viel gerne.
Und die ist auch irgendwann, die ist dann später, glaube ich, gestorben. Und auch da, das war nie so Thema. Mhm. Also das war voll schade irgendwie so, ne? Also wie du schon sagst, also ich meine, wir sind ja auch katholische Kirche, da wird das ja sowieso nochmal alles so ein bisschen, glaube ich, schön unterm Teppich gekehrt. Alle tragen auch auf jeden Fall schwarz. Mhm. Also wenn man was anderes trägt, dann fällt man auch schon unangenehm auf.
Da gibt es ja auch diesen Knigge, ne, zur Beerdigung.
Ja.
Also was ich gehört, was ich nicht gehört. Ich glaube, das ist so, ja, damit wächst man irgendwie auch so ein bisschen rein. Das wird ja schon so ein bisschen aufgelockert,
ja,
ne?
Ja, ja.
Also heute waren auch nicht alle da in schwarz und es war auch nicht gewollt, ne? Okay. Und auch kein irgendwie dran. Aber was ich interessant war, auch bei diesem Café, da hat jemand erzählt, der ist auf dem Dorf aufgewachsen. Er meinte, naja, da gab es 8 Messdiener und 4 mussten bei so einer Beerdigung dabei sein. Das heißt, man war bei jeder Beerdigung dabei. Und der andere hat erzählt, auch vom Dorf, und sagte, ja, es war immer einer von der Familie bei Beerdigung, egal wer gestorben ist,
ach so,
dabei.
Ja, das stimmt.
Und man musste dann auch als Stellvertreter für die Familie, wo man den gar nicht gekannt hat oder noch nie in diesem Haus war, musste man als Stellvertreter dieser Familie, musste einer zu dieser Beerdigung hin und dann war man teilweise in Häusern, wo man vorher nie drin war und auch nie was mit diesen Menschen zu tun hatte, aber das sozusagen da zu dieser Etikette. Und es gibt auch welche, genau, da wird sich dann in der Kneipe getroffen, ne, dann nach der Beerdigung. Dann wurde ja zuerst noch Kaffee, Kuchen und dann kam aber, ach, wurden wir heute auch gefragt, wollen Sie noch einen Schnaps?
Hat sie
da genau. Dann kam dann halt der Schnaps und das Bier, da wurde noch zu Ehren des Toten wurde noch einmal Skat gespielt. Oder
dann waren wir auch vorbei, bitte.
Und dann wurde, nee, hier, buch die Tasse, ne? Und
so, ja, gut, aber das Thema, also damit war dieser Tote quasi nicht mehr Thema. So, man
ja, und dann wurde sich betrunken
gebechert, ne?
Und ist man nach Hause gegangen, jallend mit den Worten, oh, schöner Tag wie heute, so, weißt du? Also,
das kenne ich auch.
Diese Erzählung habe ich auch bekommen.
Von meinen Oma-Opa, wo du das jetzt erzählst, ich erinnere mich auch, das war auch so, gerade bei meiner Familie so ein Pflichtgefühl, weißt du, ja, XY, Tante Gretchen, da ist doch gestorben von Hausnummer 1, du wohnst in Hausnummer 523, also hast mit Sicherheit damit nichts zu tun, aber, ne, weil man ja im Dorf wohnt, geht man da hin.
Na, ich meine, einerseits hat es ja was Schönes, weil der Tote wird dann nochmal richtig abgefeiert.
Ja, du kennst sie noch gar nicht.
Ja, und auf der anderen Seite ist es aber auch so eine Knigge-Pflichtveranstaltung, was natürlich für die Hinterbliebenen manchmal auch echt, einerseits kann es gut sein, andererseits ist es natürlich echt dann so eine Pflichtveranstaltung, wo du denkst, ich habe gerade überhaupt gar keinen Kopf und muss hier diese ganzen Leute in meinem Haus haben, wenn sie es überhaupt, und mittlerweile ist ja gar nicht mehr im Haus, ich glaube, es ist eher so früher. Aber genau, da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie so Tod und Beerdigung, erstmal, wie gesagt, wie das abläuft. Aber was alle gemeinsam haben, finde ich, ist dieser fehlende Umgang mit dem Tod.
Ja,
gut. Vielleicht auch hier nur in Deutschland, ich weiß es nicht, aber ich habe ja schon jetzt in mehreren Städten gewohnt und es war, wenn mir das begegnet ist, war es, oder auch allgemein, wenn man sich mit Freunden oder Bekannten über das Thema Tod unterhält, ist es sofort so, es ist ein absoluter Killer, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und jeder schlawenzelt da so rum, keiner will den anderen irgendwie beleidigen oder
verletzen,
respektlos sein. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, man soll sich sozusagen verabschieden, so als damit man fein ist, da muss man auch nicht trauern, dann nehme ich ja den anderen die Berechtigung des Trauerns weg. Das will ich ja auch nicht und das ist ja auch nicht so, aber dieses Gefühl könnte entstehen und siehst du, da sind wir schon in so einer Diskussion drin, wo man denkt, da ist schon wieder so ein Eiertanz, ich weiß ja gar nicht, wie ich was sagen soll, weil ich weiß ja gar nicht, wie der andere über das Thema denkt, weil man da keinen Umgang mit lernt.
Ja, ja, das stimmt. Ja, das finde ich auch sehr schwierig. Wie du schon sagst, man hat so ein bisschen Angst, auch denjenigen darauf anzusprechen, zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Ehepartner oder so gestorben ist und so nach dem Motto, manche bräuchten mit Sicherheit Hilfe, was ich ja auch gut finde, ne? Dafür gibt es ja immer auch, aber ich glaube, sie gestehen sich das manchmal auch nicht ein und dann denke ich mir auch, man weiß gar nicht, was soll man dazu sagen, du kannst nur verlieren.
Ja.
Also ich finde, wenn so der Ehepartner Kinder ist, was andere zu sagen, kann man fast nur verlieren.
Ich sage, das ist, das finde ich wirklich, das ist auch echt schwer. Obwohl die meisten ja danach im Nachhinein am Anfang kommen ja schon einige, ne? Herzliches Beileid und hier und da und die Etikette wird da so ein bisschen eingehalten. Und am Anfang bist du ja im absoluten Funktionsmodus.
Ja,
du
ja, genau.
So viel zu organisieren, das ist ja Wahnsinn, was da auf einen zukommt.
Ja.
Und du kannst gar nicht reingehen in diese, also bist natürlich in der Trauer drin, aber du hast da fast gar keine Kapazitäten für.
Ja.
Wenn das dann aber alles vorbei ist und dann eventuell schon ein paar Monate vorbei sind, kann es ja sein, oder vielleicht auch Jahre, dass man dann erst in diese Trauer richtig reinkommt oder vielleicht die Trauer auch erst dann zulassen kann, weil man vorher das Gefühl hat, wenn ich die jetzt zulasse, dann sterbe ich, dann zerbreche ich daran. Diejenigen dann relativ schnell in die Ablenkung oder in den Funktionsmodus reingehen. Viele sagen ja, ich gehe wieder arbeiten, ne? Oder ich gehe dann arbeiten, weil dann bin ich abgelenkt. Dann muss ich nicht den ganzen Tag darüber nachdenken. Macht ja auch Sinn, aber das irgendwann kommt es dann wahrscheinlich.
Ja, also das denke ich auf jeden Fall. Also verdrängen kann man das nicht.
Und aber dann ist keiner mehr da, weil dann sagt jeder, ja wieso, das ist doch schon irgendwie 2 Jahre her. Hallo, was ist, wieso denn jetzt?
Ja, wo so. Was denn jetzt her? Ne? Ja, ja, das stimmt, das hast recht. Ist schwierig. Das meine ich eben, man weiß immer gar nicht so recht, wie soll man die Leute ansprechen, man will keinen verletzen, man hat selber ja eine Meinung dazu.
Ja, und man hat und selber auch ein Gefühl, wie möchte ich das gerne haben.
Das ist aber auch so ein Ding.
Aber ganz im Ernst, ich weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn ich in so einer Situation bin, wenn ein wirklich nahestehender Mensch von mir verstirbt, der wirklich, wirklich meinen Alltag prägt, also jetzt ne, meine engste Familie, dann weiß ich das ja gar nicht, wie ich mich fühle. Deshalb kann ich ja jetzt noch gar nicht davon ausgehen, wie ich das gerne hätte. Das ist ja auch so, man plant, wenn bevor man Kinder bekommt, also wenn ich Kinder habe, dann werde ich das so und so und so machen.
Ja, und dann sind sie da.
Ja, dann sind sie da und dann ist alles komplett anders.
Ja, das stimmt. Da können wir beide ein Lied von singen, glaube ich.
Daher ist es ja, glaube ich, mit dem Tod genauso. Man kann sich, man sieht es bei anderen, man kann sich es vorstellen, man kann es vielleicht auch nachfühlen, aber wie sich das wirklich anfühlt, wenn jemand nahestehend stirbt, das weiß du erst, wenn es soweit ist. Und dann kannst du, glaube ich, nicht vorher einschätzen, ja, dann werde ich das so und so und so machen oder ich werde mich dann so und so und so fühlen.
Nee.
Weißt du nicht.
Würdest du wollen, quasi, wenn jetzt ein sehr enger Mensch bei dir stirbt, dass da dich dann jemand fragt, wie hättest du das gerne?
Ja.
Ja.
Ich glaube, und da bin ich jetzt auch mit in Kontakt gekommen, was ist eigentlich am besten? Und ich bin da auch einfach konfrontativ reingegangen, habe gesagt, wie möchtest du das gerne? Sei einfach ehrlich. Und es kann ja auch wechseln.
Ja.
An einem Tag ist es so, aber und auch in den nächsten 5 Minuten ist es vielleicht anders und es reicht und man will es nicht mehr. Und dann will man denjenigen aber nicht vom Kopf stoßen, was weiß ich. Und diese Ehrlichkeit einfach einzufordern und vielleicht auch immer ab und zu, nicht nur einmal, sondern ab und zu mal nachzufragen, es reicht jetzt oder ist jetzt gut oder immer wieder sich vielleicht auch Feedback holen, weil der Gegenüber ist wahrscheinlich auch in dieser Situation total überfordert und merkt in der einen Situation, oh Gott, ich finde das alles irgendwie zu viel. Und in der anderen Situation denkt, aber eigentlich möchte ich ganz gerne drüber reden. Und dieser Wechsel zwischen den Emotionen, was ich mir dann vorstellen kann, ist wahrscheinlich auch relativ schnell. Und das dann, manche bekommen das dann natürlich nicht mit, dann wollen sie auch irgendwie die Etikette wahren und sie wollen dann irgendwie nicht rausschmeißen oder was weiß ich. Und da ehrlich zu sein, ist, glaube ich, irgendwie das Schönste, was jedem so passieren kann, oder?
Ja, ja, und dass die Menschen einem das auch nicht übel nehmen, ne? Also das ist, kommt ja auch so drauf an, ne? Je nachdem, mit wem man drüber spricht, ne? Der eine hat da mehr Verständnis für und der andere sagt, ach, meine Güte, nee, was ist denn da los, weißt du?
Ja, ja, genau.
Ja, ja.
Aber auch nicht nur für den Moment oder in diese kurze Zeit danach, sondern auch über die Jahre hinweg, weil es kommen immer mal wieder Momente, wo ein Geruch, ein Blick oder ein Moment dich in eine Situation zurückkatapultiert, die dich an den Menschen erinnert oder an ein bestimmtes Gefühl erinnert und du vielleicht einmal da wieder total drin steckst und dann vielleicht in einer Situation bist, wo es vielleicht nicht gerade passend ist oder unpassend ist und da mehr Verständnis einfach dann für da ist.
Ich glaube, das ist wenig in unserer Gesellschaft.
Ja, man muss halt wieder, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, dann nach einer Zeit muss man halt wieder funktionieren.
Ja, ja, ne? Ja, gut, das wird von uns erwartet, ne? Also im Allgemeinen, ne? Aber auch dieses drüber sprechen, eben wie unser Eingang quasi war, man spricht nicht über den Tod. Ich glaube, das ist total wichtig, in dem Moment dann darüber zu sprechen einfach.
Ja.
Ich glaube, dass diese Scheu davor, sich zu nehmen oder, ne, und zu sagen, ja klar, ne, wir reden darüber offen und ehrlich. Wie ist es gut? Wie ist es jetzt gerade nicht gut? Ne, wie du schon sagst, im ersten Moment ist es so, im nächsten Moment ist es so. Aber mir fällt das auch schwer.
Ja, also das
ist jetzt auch nicht mein Favorite.
Ja, ja, genau, weil das, wie gesagt, so schwer belastet ist und weil man sich da so wenig mit auseinandersetzt, nur dann, wenn es einen betrifft, dann setzt man sich sehr weit auseinander damit und auch mit der eigenen Endlichkeit. Ne? Mhm. Aber das gehört nun mal zum Leben dazu. Ich meine, das ist das Sicherste auf dieser Welt, was es gibt. Wir werden alle sterben.
Ja.
Das ist total sicher.
Ja, ja, das stimmt.
Und ich finde, diese Sicherheit zu haben, ist ja auch schon mal schön. Ich werde irgendwann sterben. Und ich finde, da sollte man, also ich würde auch gerne mit Humor so ein bisschen da dran gehen. Okay. So wie ich dann heute auch gesagt habe, also ja, ich hätte gerne so einen freien Redner und ja, verbrannt. Eigentlich könnt ihr auch machen, was ihr wollt.
Wie könnt es irgendwie umkommen oder in Schwarz,
genau,
wie ihr wollt. Ja?
Genau, also das ist so. Aber das mal irgendwie auszusprechen oder zu sagen oder sich damit mal auseinanderzusetzen und das auch mal am Essenstisch in der Familie einfach mal zu sagen, du, also wenn ich mal nicht mehr da bin, dann kannst du das und das haben. Oder dann
die und die Musik.
Oder was weiß ich. Nein, wie ich das haben will, darum geht es gar nicht.
Ja, aber zum Beispiel, das meine ich schon mit Musik, war schon provokant gemeint, weil wenn du zum Beispiel so, so Rockmusik oder so, weißt du, da würde ja jeder sagen, oh Gott, wie kann sie nur? Man muss doch die Gegenlieder rausholen. Finde ich auch nicht mehr richtig.
Nein, aber ich habe auch schon einige Beerdigungen gehabt, die frei waren, wo dann halt einfach auch die Lieblingsmusik dann von den jeweiligen gelaufen ist. Also das ist ja mittlerweile schon, ist schon freier, das ist nicht mehr.
Bei der älteren Generation
nicht. Nein, das natürlich nicht. Ich meine aber mit ein bisschen flapsiger oder ein bisschen humorvoller damit umzugehen, weil es nun mal ein Teil des Lebens ist. Es ist das Lebensende, es kommt auf alle auf uns zu. Mhm. Und wenn man dann so einen natürlichen Umgang damit findet, ist meine Hoffnung, dass man, egal wann es passiert, dass man sagt, ach, es war doch bis hierhin total schön mit ihr. Oder es war noch tolle
war
Momente.
Doch
war doch ganz nett.
Dass sie mal auf der Erde vorbeigeschaut haben.
Ja, genau. Und dann, jetzt ist halt die Zeit vorbei. Ich meine, jede Zeit, egal ob es Momente sind oder Urlaube oder irgendwas. Ich meine, ich möchte das jetzt nicht mit dem Tod vergleichen, aber es sind immer, es ist ja alles nur geliehen hier auf dieser Welt. Und auch unser Leben ist geliehen.
Ja?
Und irgendwann müssen wir es wieder abgeben.
Weißt du nochmal, irgendwann hast du mit mir ganz am Anfang, als wir uns kennenlernen, wir haben gesagt, das Leben ist eine Eisenbahn. Dann du bist der Schaffner und dann springt mal jemand mit auf und dann springt wieder jemand mit runter oder geht runter und begleiten dich die Menschen ein Stück weiter und irgendwann ist da eine Eisenbahn zu Ende, die Fahrt, ne? Wenn man so sieht, ne?
Irgendwann ist zu Ende. Manche wechseln auch das Abteil mal.
Ja, genau.
Und steigen aus, steigen aber später wieder ein.
Ja, genau, stimmt. Und das habe ich mir irgendwie gemerkt, weil ich das, fand ich ein ganz süßes Vorstellung, so, weißt du, so für das Leben, für die Menschen, die mit einem fahren und So ist es ja schon. Das Leben ist wie so eine Eisenbahn und am Ende ist es halt.
Am Ende ist es eine Endhaltestelle.
Genau, bin ich bei der Endhaltestelle, ne, dann habe ich keine Kohlen mehr in meinem Kessel und dann ist es quasi zu Ende. Und wer dann noch dabei ist in meiner Eisenbahn quasi, ne, der trauert dann wahrscheinlich auch wirklich darum, könnte ich mir vorstellen. Ne?
Ja, aber das ist ja auch in Ordnung, man darf ja auch traurig sein,
genau,
ne? Weil das ist ja etwas, man kann nicht mehr mit der Person etwas erleben, was man vielleicht noch gerne erleben möchte. Deshalb sage ich ja, soll man schön in seinem Alltag darauf achten, dass man fein mit allen Personen versucht zu sein. Weil da muss man auch in Anführungsstrichen nichts mehr vermissen. Ist jetzt ein bisschen provokant gesagt, aber wenn man wirklich jeden Tag fein damit ist, dann muss man ja auch nichts mehr vermissen.
Ja, vermisst du demnächst, dass keiner deine Tonnen holt?
Total.
Ja.
Ich habe sie jetzt wirklich wieder vergessen. Und
ach so, nein, ehrlich?
Doch, natürlich, ich habe sie sofort vergessen. Aber ich bin zum Auto gegangen, habe gesehen, ach, da stehen alle Tonnen, bin so schnell zurückgelaufen und habe sie noch geholt. Und zurück hat es, glaube ich, auch 2 Tage gedauert. Sie stand da einsam und verlassen.
Bis ihr mal endlich zum Mülleimer muss hin.
Bis ich gemerkt habe, die Tonne ist ja nicht mehr da. Ja, das fehlt total. Also es ist Wahnsinn. Wirklich etwas und da muss ich auch jedes Mal an ihn denken.
Oh.
Ich meine, blöde Zusammensetzung.
Ja, nee.
Mülltonne.
Ja, gut.
Genau, und es fällt natürlich auch auf, was er sonst alles so gemacht hat, draußen, gartenmäßig und so und wegmäßig, was man so als selbstverständlich oder was einfach da war, wo man jetzt merkt, okay, das hat er also auch gemacht.
Ja, ja, Wahnsinn, ne?
Stimmt, ja, habe ich mich nie drum gekümmert, hat er anscheinend die ganze Zeit gemacht. Er hat aber gar keinen großen Hehl draus gemacht. Hat,
ja,
ne?
Ja, weil er es einfach gemacht hat. Na ja, krass. Boah, Wahnsinn, ja, das stimmt.
Also irgendwie, ich bin gucke da schon... das war natürlich traurig heute, klar, aber ich habe auch geschmunzelt in der Kirche, weil ich mich so gefreut habe, dass ich ihn wirklich kennenlernen durfte und dass ich bestimmte Jahre mit ihm verbringen konnte. Wir haben so kleine Anekdoten ausgetauscht und er hat sich hier um unser Haus dann gekümmert, wenn wir im Urlaub waren, und das war einfach eine schöne Zeit mit ihm und da bin ich einfach total dankbar für. Ich kann natürlich da mit Abstand drauf gucken.
Ja, ist klar, ne?
Und ich kann das natürlich alles so schön sagen, aber das ist doch, finde ich, auch ein schönes Gefühl, was man dann irgendwie mitnimmt. Ich meine, schwierig wird's, da können wir natürlich jetzt, das wird ganz, ganz schwer, wenn es da natürlich dann irgendwie Kinder sterben, ne?
Oder ja, gut, das ist nochmal was.
Das ist dann nochmal, oder sehr, sehr jung, oder wo man das Gefühl hat, der hat sein Leben nicht gelebt. Oder man selber das Gefühl hat, es war zu früh oder es war noch nicht alles erledigt. Dieses Kind, also Kinder sollten nicht vor ihren Eltern sterben.
Ja,
ne?
Das ist auch mein Vater auch. Ja, ja, du stimmst. Mein Cousin ist sehr früh gestorben, mit 30, vor meiner Tante, weil er schwer krank war. Aber da haben auch die Freunde seine Messe gemacht. Messe war das nicht, war auch so freie Rede. Und das war auch sehr witzig. Er hatte Surfen geliebt und seinen Bulli. Und der ist mit dem Bulli zum Surfen gefahren. Und die haben dann so Surfbretter aufgestellt und so Reggae-Musik gespielt. Also eben nicht dieses Klassische. Und die waren halt auch eher so, ja, so Reggae-mäßig unterwegs und auch so angezogen und so. Und das hätte er gut gefunden.
Ja.
Ne, man versucht ja auch immer irgendwie was zu machen, was der andere gut gefunden hat,
ja,
oder?
Ja, voll, ja, total.
Und das hätte er gut gefunden. Ja.
Ja, also ich finde, es ist ein schwieriges Thema, weil es so belastet ist, weil es so tabuisiert auch ist. Und ich habe mir vorgenommen, im Freundeskreis mal ein bisschen mehr über das.
Ein bisschen Werbung.
Nein, natürlich nicht für den Ton, sondern für das. Ich mache Werbung für den Ton.
Nein, für das Thema Ton, wollte ich sagen.
Ja, genau. Ich finde, man sollte es auch, man sollte Humor da immer versuchen mit reinzubringen. Und es ist ja auch eine Ehre für denjenigen, der tot ist, dass man diese Erinnerung, die man mit ihm verbindet, das hält ihm ja in Anführungsstrichen
auch am Leben.
Ja.
Na, genau. Ja, finde ich auch. Das ist schön.
Ja, genau.
Schöner Abschluss.
Genau. Also, nach diesem schweren Thema.
Ja.
Schön, dass du da warst.
Schön, dass ich da sein durfte.
Also, wir sind ganz gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Ist ja ein heikles Thema. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Erfahrungen vielleicht mit uns teilt. Was ihr so darüber denkt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Und dann
einen Daumen hoch.
Genau. Sehen wir uns nächste Woche.
Alles klar.
Bis denn.
Tschüss.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge von Fugenkratzen wieder dabei seid. Woo!